Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Augsburg – Meine Stadt. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und heute habe ich zwei, ja, Augsburger Berühmtheiten bei mir. Sarah Christian und Max Hornung, schön, dass ihr beide da seid.
Hallo,
danke,
wir freuen
hallo.
Uns.
Ja, ich glaube, wer in Augsburg ein bisschen sich für Musik interessiert und vor allem für klassische Musik, der hat euch beide auf jeden Fall schon mal live gehört. Allerdings war das natürlich im letzten Jahr alles etwas schwierig. Wir haben gerade schon mal gesprochen, wann ihr wohl euer letztes Live-Konzert vor Publikum gespielt habt. Vielleicht wollt ihr einfach mal erzählen, wie war es für euch mit Corona und wann gab es euch das letzte Mal vor Publikum zu hören? Sarah, magst du anfangen?
Ich glaube, das letzte Mal vor Publikum war tatsächlich in Augsburg beim verschobenen Freistil.
Später.
Beziehungsweise
später noch, zwei Wochen später. Wir haben noch in Illertissen gespielt.
Ah, stimmt.
Auch nicht weit von hier. Ist fast
ja.
Augsburg. Einzugsbereich.
Genau, da gibt es auch noch unsere Zeitung.
Ja.
Also. Ja, stimmt.
Das war Ende Oktober, war das. Da haben wir auch so sogar zusammengespielt, das Konzert.
Ja, schon mal, das habe ich schon.
Das war tatsächlich das letzte Konzert vor Publikum und das war sogar noch echt so wirklich so, ja, das war eigentlich 3-4 Tage vor diesem erneuten Lockdown. Und Lockdown finde ich ein fürchterliches Wort. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für Lockdown?
Na, der Lockdown kam ja erst im Dezember dann wieder.
Nee, der kam schon, der Lockdown Light.
Der
kam schon im November, genau.
Ich
und ich glaube, es ist einfach auch ein fürchterlicher Zustand. Deswegen gibt es kein schöneres Wort dafür.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Mir fällt jetzt auch keins ein.
Also es ist natürlich der allererste, ja, in Anführungsstrichen, Lockdown, ja. Im März, April war das ja. Der war eigentlich sehr erholsam. Also für mich persönlich empfand den als sehr erholsam, weil wir hatten vorher eine extrem stressige Zeit. Und es wäre auch eine extrem stressige Zeit gekommen, wo ich mir eigentlich im Februar schon Gedanken gemacht habe, wie soll denn das alles klappen? Wie soll denn das werden und so? Und da war ich dann echt so ein bisschen nervös. Dann kam Mitte März war eigentlich der Laden dicht. Also ab Mitte März sind die Konzerte abgesagt worden. Und das war in erster Linie gar nicht mal so schlimm. Das war in erster Linie mal so eine Entspannung, weil man auch nicht gewusst hat, wie lange es dauert.
Man ist ja irgendwie davon ausgegangen, gut, das sind jetzt vielleicht
richtig.
3-4 Wochen
richtig.
Und dann
genau.
geht alles
ich dachte,
wieder los.
Ach, richtig. Im Mai ist schon wieder, geht's schon wieder.
Ja. Und mit der Einstellung sind wir halt in diesen Lockdown gegangen und haben gedacht, ja, also spätestens Ende April spielen wir wieder, ja. Und das haben wir dann doch relativ schnell merken müssen, dass daraus nichts wird. Und dann ist natürlich die Stimmung gekippt. Und dann gab es aber wahnsinnig viel Kreativität und viel Mut von vielen Veranstaltern, die dann wirklich alle möglichen Konzepte vorgelegt haben, wie man denn doch Konzerte stattfinden lassen kann. Und das hat dann eigentlich auch schon wieder, im Mai noch nicht, aber im Juni, doch im Mai. Ich habe Ende Mai meine ersten Konzerte wieder gespielt vor Publikum. Und im Juni war dann auch was. Der Juli hat komplett planmäßig stattgefunden. Natürlich mit reduziertem Publikum und da gab es natürlich viele, viele Versionen, dass entweder Livestream gemacht worden ist oder dass man einfach das Programm verkürzt, ohne Pause spielt, dafür aber zweimal spielt und so weiter, was dann ja auch gang und gäbe war bis eigentlich Ende Oktober, bis zu diesem erneuten Lockdown.
Ja, in Augsburg haben wir auch zweimal
gespielt. Und in Augsburg haben wir dann auch zweimal gespielt Anfang Oktober, also zweimal sozusagen, also zwei Abenden, also viermal eins eigentlich. Und der zweite Lockdown war für mich persönlich wirklich schwer. Also ich war wirklich frustriert am Anfang, die ersten paar Tage, weil ich mir gedacht habe, jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben und die Veranstalter haben so tolle Konzepte ausgearbeitet, dass wirklich ein sicherer Konzertbesuch gewährleistet ist und eigentlich die einzige Branche, die sich wirklich so ins Zeug gelegt hat und dann waren das natürlich wieder die Ersten, die natürlich ausgeschieden sind. Politiker denken ja, wir sind nicht wichtig und so weiter, wir sind vielleicht nicht so wichtig wie ein Supermarkt, bei dem man sich Essen kaufen kann, aber wir sind einfach die Kulturbranche als Ganze ist Seelennahrung, ist Nahrung für unser Menschsein, ja, und wenn das wegfällt, dann dreht man früher oder später einfach durch, ja. Und so weit ist es jetzt noch nicht gekommen, aber wer weiß, wie lange das noch so weitergeht.
Vielleicht gehen wir gleich nochmal zurück zum ersten Lockdown. Du hast es ja gerade angesprochen, da war es eigentlich wie so eine schöne Phase der Entspannung. Vielleicht muss man dem oder der ein oder anderen auch noch ein bisschen erklären, wer ihr beiden seid, die euch vielleicht nicht kennen. Sarah, du bist Geigerin. Max, du Cellist, ihr seid beide vielfach ausgezeichnet, seid mittlerweile beide Professoren für eure Instrumente. Reise beim ARD-Wettbewerb abgeräumt, so ungefähr alles, was man irgendwie gewinnen kann. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich auch die letzten Jahre für euch wahnsinnig stressig war. Wie war denn das gerade so in der ersten Zeit mal irgendwie auch so freie Wochenenden zu haben? Das ist ja gerade was in der Kulturbranche, was man so irgendwie überhaupt nicht kennt. Man arbeitet ja immer zu den Zeiten, wo andere frei haben. Wie war das für euch?
Also vielleicht, um ganz kurz noch was einzuschieben, unser allerletztes Konzert vor dem ersten Lockdown war ein Konzert auf Schloss Elmau.
Ja, ja, also das ist da schön zum erstmal danach richtig, Pause machen.
Richtig. Und insofern sind wir eigentlich in die Pause wirklich sehr elegant hinein gekommen
damals. Also ich habe nochmal so ein schönes Luxusprogramm mitgenommen richtig. Und seit dann in den ersten Lockdown.
Obwohl ich auch so sagen muss, das war auch schon sehr komisch, weil man kennt Elmau mit all den Konzerten auch irgendwie so als Kulturerlebnisort und wirklich so als extrem lebendigen Ort. Und da waren kaum mehr Gäste da. Die haben dann auch alle möglichen Dinge dann schon zugemacht und irgendwelche Häuschen geschlossen und was weiß ich. Und es war so ein bisschen gruselig.
Also da habt ihr schon gemerkt, irgendwas ist komisch.
Ja, absolut. Immer mehr Leute sind abgereist. Und wir haben dann jeden Tag so bei der Rezeption gefragt, ja, wie lange ist es denn noch? Und wie lange dürfen wir noch bleiben und so. Also es war schon klar. Und wir haben extrem viel Nachrichten geguckt, das weiß ich noch.
Ja.
Also das war so die erste Zeit. Dauernd auf irgendeinem News-Ticker hat man irgendwie das verfolgt und gesehen, boah, jetzt macht das Bundesland dicht und dann noch das nächste und Grenzen also. Zu und also es war ja echt Endzeitstimmung
im Stundentakt ist das reingeplätschert natürlich, ja. Und wir erinnern uns alle natürlich, ja.
Ja, und dann sind wir nach Hause und und da waren wir dann wochenlang und haben
da waren wir dann, wir haben uns da an unsere Kochkünste dann weiter gebildet.
Ja, seine vor allem, muss ich jetzt zugeben.
Also wir waren einfach zu zweit zu Hause. Da war natürlich, da zu der Zeit war gar nichts erlaubt. Also da durfte man niemanden sehen. Also man musste wirklich zu Hause bleiben und man durfte nur raus für die allernotwendigsten Dinge. Man durfte nur sich draußen irgendwie zum Spazieren gehen, mit einer anderen Person, glaube ich, treffen, in seiner Wohnung überhaupt mit niemandem und wirklich nur zum Einkaufen. Und man musste immer einen triftigen Grund haben, warum man jetzt unbedingt raus muss. Und es war eigentlich damals noch viel strenger, als es jetzt seit November überhaupt jemals geworden ist. Wir haben das tatsächlich dann auch so für uns genutzt, einfach zu Hause zu sein, die Zeit zu genießen, zu entspannen, viel zu kochen. Wir haben 3000 Teile Puzzle gemacht über mehrere Wochen, ja.
Wir haben es nicht mal zu Ende geschafft. Wir haben es
nicht mal geschafft.
Der Himmel, diese ganzen 500 Teile Himmel, die haben wir irgendwann ausgelassen. Keine Lust mehr gehabt. Ja, Sport, ich hab ziemlich viel Yoga auch gemacht und war irgendwie draußen. Es war ja so ein herrliches Wetter. Der ganze April war ja traumhaft.
Ja, da war es irgendwie noch leichter, oder? Als jetzt
im viel leichter. Winter. Also ich muss auch sagen, ich tue mich extrem schwer jetzt im Winter. Also ich war so froh, jetzt heute diese Aufnahme zu machen und mal wieder was zu tun zu haben und Musik. Ich habe so gemerkt, was mir das für eine Energie gibt, weil ich die ganzen letzten Wochen auch irgendwie so rumhing und da war Weihnachten und Jahreswechsel, was ich sowieso überhaupt nicht mag, diese Zeit. Dieser aufgezwungene Stillstand und die aufgezwungene Besinnlichkeit ist irgendwie nichts für mich.
Diese Besinnlichkeit ist ja auch sehr schön, wenn man sie einmal im Jahr hat, aber man hat sie eigentlich seit März im Moment.
Man hat sie ja die ganze Zeit gehabt, das stimmt. Genau. Ja, und dann halt ab und zu mal durfte ich auch unterrichten in Präsenz, aber nur die Studenten, die dann Prüfung machen jetzt und die anderen auch nach wie vor online. Und für die, muss ich sagen, war das auch sehr, sehr schwer. Da kam dann auch mal einer und sagte, mein Gott, mir geht's echt nicht gut. Und die sitzen ja da teilweise in ihrem Studentenheim und sehen keinen und haben dann Ausgangssperre. Es gibt keine Semesterpartys, es gibt keinen Kontakt, nur Online-Vorlesungen. Also das ist sowas von weit entfernt von einem normalen Studentenleben. Und ich konnte ihm dann auch nur bis zum gewissen Grad da irgendwie Motivation geben, weil ich habe sie auch selber nicht.
Also, war das überhaupt für euch schon mal Thema? Ihr spielt ja seit eurer Kindheit eure Instrumente, habt natürlich auch immer fleißig geübt, weil sonst wärt ihr nicht da, wo ihr heute seid. Gab's mal so diese Zeit mit so einem Motivationsloch für euch?
Nein,
wirklich nicht. Es ist wirklich definitiv nicht. Ausnahmezustand.
Es ist ja auch, es geht ja auch immer ins, man übt ja sozusagen ins Leere hinein. Ja, also im Frühjahr war es tatsächlich so, dass die Konzertabsagen im Wochen- oder im Stundentakt eigentlich reingeplätschert sind. Teilweise erst abgesagt worden sind, weiß nicht, 2 Tage vor dem eigentlichen Konzert.
Also wo eigentlich alles schon stand. Man hat sich darauf vorbereitet.
Man muss natürlich fit bleiben und man muss sich darauf vorbereiten und man muss bis zum letzten Moment hoffen, dass es vielleicht doch stattfindet. Und man muss sich darauf einstellen. Und dann war es tatsächlich oft so, dass wirklich im allerletzten Moment das dann doch abgesagt worden ist. Und das ist dann immer so ein On-Off-Zustand oder so ein halb eingeschalteter Zustand, mit dem man aber irgendwie dann nicht zu Potte kommt. Also das ist sehr schwer gewesen. Und jetzt weiß man wenigstens auf mehrere Wochen im Voraus, dass nichts passiert. Also das ist ein bisschen angenehmer.
Wie versucht ihr euch jetzt im Moment auch zu motivieren? Weil irgendwie muss es ja irgendwann weitergehen. Und ja, letztendlich so eine gewisse Zeit, in der man mal weniger tut, das ist ja das eine. Aber so wirklich jetzt auf Wochen liegen lassen, das wird ja für euch wahrscheinlich nicht drin sein.
Also ich denke, das ist tagesformabhängig. Also bei mir zumindest ganz persönlich ist es tagesformabhängig. Manchmal wache ich morgens auf und weiß sofort, das wird heute nichts mehr. Und manchmal wache ich morgens auf und bin total motiviert und dann passiert auch sehr viel. Dann kann ich auch sehr viel machen. Ich denke, Motivation kriegt man nur, wenn man über einen gewissen Punkt drüber kommt und sich überwindet, einfach anzufangen, irgendwas zu tun. Und wenn man dann mal angefangen hat und dann über diesen gewissen Punkt, der so nach einer halben, dreiviertel Stunde vielleicht kommt, drüber ist, dann geht's. Finde ich. Also das ist für mich persönlich so. Und dann kommt man auch weit und dann bringt man was zustande, auch wenn's keine Konzerte gibt. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Üben, sondern damit meine ich ganz einfach irgendwie irgendwas machen, was den Tag mit Sinn füllt. Ja, sei es einfach irgendwas zu organisieren, also zum Beispiel unser Festival hier in Augsburg zu organisieren. Das haben wir jetzt eigentlich gemacht, was wir dann jetzt auch wieder umorganisieren mussten, weil wir das jetzt vom kommenden Mai auch schon bereits in den kommenden Oktober gelegt haben. Dann habe ich zum Beispiel noch ein anderes Festival in der Schweiz, das ich als künstlerischer Direktor betreue. Das habe ich auch sozusagen finalisiert, weil wir das von letztem Jahr auf jetzt nächstes Jahr verlegt haben. Solche administrativen Arbeiten, die lenken einen doch so ein bisschen ab und die geben einem ein gutes Gefühl, dass man die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lässt.
Ja, das gibt auch wieder Motivation und dann denkt man sich, ach, das ist doch irgendwie ein Lichtblick und dann geht's weiter. Und ich habe ja noch das Glück, dass ich auch noch ein Orchester, ich habe das nicht Orchester, ich bin Teil eines Orchesters in Bremen in der Deutschen Kammerphilharmonie und die versuchen gerade jedes Projekt tatsächlich zu realisieren, ohne Publikum, aber gestreamt. Also die laden die Dirigenten ein, so wie die irgendwie geplant waren in dem Zeitrhythmus, sofern sie denn einreisen dürfen. Also da gibt's dann auch wieder Komplikationen mit der Dauer, wie lange die da sein müssen und Quarantäne und so weiter. Und wir machen auch Schnelltests vor den Projekten, alle, komplettes Orchester. Ja, und da kommt halt jetzt auch hin und wieder mal eine Woche, wo ich einfach auch mal rauskomme. Und das muss ich sagen, das habe ich jetzt letzte Woche war ich 2 Tage weg, nur 2 Tage für eine Aufnahme und das war herrlich. Einfach mal Koffer packen und wie gewohnt raus in Zug und
das fehlt wirklich. Also dieses Wegfahren. Also genau eigentlich das, was manchmal so ein bisschen genervt hat früher zu normalen Zeiten, dieses Reisen. Also das Ankommen und Dasein an einem neuen Ort ist total toll. Aber das Reisen,
das Dahinkommen. Die ganze Zeit, die halt auf der Strecke bleibt, oder?
Das ist was ich nicht vermisse. Und jetzt aber schon wieder langsam. Also jetzt vermisse ich es schon ein bisschen. Und das ist wahnsinnig schön. Also ich finde einfach auch jetzt dieses Wochenende einfach hier in Augsburg zu sein, bei unseren Eltern zu sein.
Was anderes zu sehen.
Ja, einfach in einem anderen Bett zu schlafen und so weiter. Das ist schon unglaublich erholsam. Einfach für die Seele und für den Kopf und fürs einfach, ja.
Genau, dazu muss man sagen, unser Podcast heißt ja Augsburg, meine Stadt. Ihr seid auch beide in Augsburg oder in der Nähe von Augsburg aufgewachsen. Mittlerweile wohnt ihr woanders.
Ja.
Sarah, du hast das gerade schon angesprochen mit Bremen. Sonst seid ihr in München, oder?
Genau.
Ja, wir wohnen in München, ja.
Ja.
Eigentlich ist es ja gar kein so ein weiter Weg, aber das reicht dann momentan schon. München-Augsburg einmal
ist
für...
Absolut.
Das ist super, weil Augsburg
gefühlt
ist...
die Weltreise.
Na, im Moment ist das tatsächlich eine Weltreise, ja, stimmt. Aber das ist eigentlich perfekt, weil Augsburg ist nicht zu weit, aber auch nicht zu nah. Es ist genau richtig.
Ja, es ist super. Und irgendwie, da kommt man hierher und normalerweise habe ich halt auch so meine Rituale hier in der Stadt. Ne? Also wenn man dann wieder in die Stadt fährt mit der Linie 2... vom Univiertel aus und dann guckt so durch die Annastraße laufen, was gibt's alles Neues und so, was ist so passiert, in die Lieblingsrestaurants gehen und so.
Ja, jetzt nicht.
Jetzt im Moment nicht, aber holen kann man ja.
Holen kann man, stimmt, ja.
Ja, und das ist dann irgendwie immer, es ist halt zu Hause.
Ich liebe das einfach ab und zu mal hier zu sein und zum Beispiel über den Stadtmarkt zu gehen.
Ja,
ich liebe
herrlich.
Diesen Stadtmarkt. Es gibt sowas in München, gibt's nicht. Also in München gibt's natürlich den Viktualienmarkt, aber das ist eine Unverschämtheit.
Teuer.
Das ist viel zu teuer. Also das ist eigentlich kein Markt.
So ein bisschen Schwabe ist dann doch geblieben.
Ja, genau. Also das ist einfach nimmer lustig in München mit diesen Märkten. Und da ist einfach dieser Stadtmarkt hier so ein Traum, weil das einfach so normal ist.
Ja, es ist herrlich.
Einfach gut. normal und ja.
Du Obacht, gell, mit dem Wort normal. Was? Das ist schon wahnsinnig exklusiv.
Natürlich. Ich lobe das in die höchsten Töne, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht merkt, aber das.
Das kann ich bestätigen.
Das finde ich, einfach, weil wenn was einfach nicht überdreht irgendwie gewollt ist, sondern einfach ganz normal einfach da und zu guten Preisen und so weiter. Das ist doch schön und
ja, natürlich.
Tolle Qualität. Und
Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich da bestimmt wiederfinden. Die sind also ja auch aus Augsburg. Ich glaube, ich könnte das schon auch richtig.
Ich wertschätze sowas ganz hoch. Also das finde ich wirklich toll. Ja.
Jetzt habt ihr es vorhin schon angesprochen, ihr hattet heute eine Aufnahme in Augsburg. Wie viel dürft ihr denn da schon verraten? Was ist das für ein Projekt und wie ist es für euch auch eben jetzt in dem Fall wieder hier in der Stadt aufzunehmen? Gibt es da einen Unterschied zu Projekten in anderen Städten?
Ja, irgendwie schon, oder? Also das war ein Projekt von der Bayerischen Kammerphilharmonie. Da war ursprünglich geplant, ganz ursprünglich, das habe ich schon wieder total verdrängt, da haben wir gestern drüber geredet, dass der Max dirigiert, wenn ich Brahms Violinkonzert spiele mit dem Orchester und dann noch eine Beethoven-Symphonie. Ne?
Genau.
Und das wurde natürlich verworfen, umgeschmissen, irgendwann Programm geändert und alles irgendwie schon mal verkleinert, weil man sich schon dachte, ach Gott, wie das dann ist und so weiter mit Abständen. So ein Brahms-Violin-Konzert ist da extrem schwierig, da braucht man Platz und so weiter. Und dann sollten wir eigentlich zusammen auch noch ein Stück spielen, das hat jetzt aber auch nicht mehr hingehauen und jetzt ist es reduziert auf ein Haydn-Cello-Konzert und ein Mozart-Violin-Konzert. Und das haben wir jetzt eben produziert mit Video und gutem Ton und so weiter. Und
also das wäre ein Konzert gewesen, was heute Abend im kleinen Goldenen Saal hätte stattfinden sollen.
Genau.
Und das haben wir jetzt sozusagen zur Videoproduktion umfunktioniert. Und in ein paar Wochen wird das dann abrufbar sein auf der Seite von der Bayerischen Kammerphilharmonie oder
auf YouTube oder irgendwie.
Ja. Ja.
Also das, was gerade so bei vielen angesagt ist, irgendwie.
Ja.
Es findet letztendlich alles im Livestream statt. Wie ist denn das auch für euch zum Arbeiten? Wo ist da der ganz große Unterschied, ob ich jetzt ein Konzert für eine Kamera spiele oder vor vollem Haus?
Das ist ein riesen Weltenunterschied. Also das ist mit nichts zu vergleichen, wenn da ein Publikum sitzt. Also das ist das, was dann wirklich eine Energie herstellt und was einen inspiriert und diese Spannung verursachen kann, die man selber als Musiker hat, wenn man durch so eine Bühnentür durchgeht. Für mich ändert sich da irgendwie die Haltung und der Gesichtsausdruck und so. Die ganze Körperspannung ist einfach auf der Bühne mit Publikum speziell. Das kann ich vor keiner Kamera irgendwie so abrufen und ist auch nicht der Sinn. Ich bin auch selber niemand, der sich viel sowas anschaut. Also mir persönlich gibt das nicht das, was ein Live-Konzert mir geben kann. Überhaupt nicht.
Da geht's mir ganz ehrlich ganz genauso. Ja. Also man versucht's irgendwie, weil man sich denkt, na ja, gut, ist ja besser als gar nichts.
Genau.
Aber letztendlich sitzt man dann doch daheim auf der Couch und es ist irgendwie
und
so
lässt sich ganz ablenken, schön man sich
ganz
mal
nett. Genau. Ja, und irgendwie dann geht man doch mal kurz in die Küche, macht mal den Wasserkocher an oder so. Ja, es ist halt doch was ganz anderes und einfach auch so dieses Erlebnis, dass man da letztendlich hinkommt. Man trifft irgendwie auch Menschen und es wirkt halt ganz anders. Also es ist ja auch spannend, auch von der Publikumsseite her zu sehen, wie verhalten sich Künstler auf der Bühne und was kommt da auch für eine Energie rüber. Und letztendlich, klar, wie du sagst, das kannst nicht eins zu eins auf eine Kamera übertragen.
Es gibt so Momente im Konzert, die entstehen nur, wenn ein Publikum da ist. Das gibt es einfach anders nicht.
Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Das ist so ein Phänomen, wenn man allein im Raum ist, dann fühlt man sich ganz allein, weil man ja weiß, man ist allein. Verhält man sich unter Umständen oder hat man ein anderes Gefühl, als wenn jetzt noch eine andere Person im Raum ist. Und es ist völlig egal, ob man die kennt oder nicht. Aber man verhält sich anders. Und das beeinflusst, das ist dieses Spannungsfeld zwischen Publikum und Bühne, was einfach nur bei einem Live-Konzert zustande kommt. Und das, dieses Gegengewicht, dieses ständige Gegengewicht, das beeinflusst sich natürlich auch gegenseitig.
Mhm.
Und wenn das wegfällt, dann fehlt einfach die Energie, für die wir eigentlich arbeiten, also gegen die wir anarbeiten. Also das ist wie eigentlich wie so eine Art Widerstand, den wir nicht, so ein Magnet, den wir einfach nicht haben. Das heißt, wir müssen das irgendwie selber versuchen zu produzieren und das fällt extrem, extrem schwierig. Ja. Und natürlich bei einem Live-Konzert ist es natürlich auch so, dass man auf die Bühne geht und man hat einen Versuch, eine Chance. Ja. Und das muss sitzen.
Und man hat auch nicht im Hinterkopf, na ja, gut, eigentlich wollten wir es ja, aber wenn es dann doch nichts war, richtig, können wir nochmal neu starten, oder?
Und natürlich, ja, genau, und natürlich bei so einer Videoproduktion beziehungsweise oder bei einer Aufnahme ganz allgemein, spielt natürlich die Akustik oder die Atmosphäre des Saales nicht so eine große Rolle wie beim Live-Konzert. Weil man spielt fürs Mikrofon, was irgendwie 2 Meter oder 1 Meter von einem entfernt steht, spielt man natürlich ganz anders, als wenn man jetzt den ganzen Saal füllen möchte mit seinem Klang und auch die Leute mitnehmen möchte. Ja, also man versucht ja immer, wenn man auf der Bühne sitzt, die Leute einzuladen, mitzukommen auf die Reise, auf die man sie mitnehmen will, ja, durch das Werk, durch die Musik, durch die Stimmungen. Und das geht natürlich bei einer Aufnahme oder bei einem Livestream oder bei einer Videoproduktion, wie wir es heute gemacht haben, eben nicht.
Ja, ist sehr schwer auf jeden
Fall. Aber es ist sehr schwer, ja.
Man hat muss schon sich das Gefühl, man muss so übertreiben und irgendwie, ja, das ist dann auch wieder nicht natürlich. Also
man kann vielleicht für jemanden, der jetzt keine Musik macht, vielleicht kann man es irgendwie auch so beschreiben, es ist wahrscheinlich, also für mich hört es sich an, als wäre es einfach ein freieres Spielen, wenn Publikum mit dabei ist. Ist das
ja.
auf jeden Fall
auch so das, was ihr empfindet?
Ja, und so dieses Risiko, das man eingeht im Konzert, das macht man nicht, wenn ein Mikrofon vor einem steht.
So ist es, ja.
Eben weil man nur einen Versuch hat auch.
Ja.
Genau.
Ja, und wenn es dann schief geht, geht's schief. Und es ist dann halt einfach, man kann sagen, man hat was riskiert. Und manchmal klappt's eben besonders gut. Und manchmal halt nicht, ja. Aber bei einer Aufnahme, da ist es halt irgendwie so die Risikobereitschaft nicht so groß, weil man möchte es natürlich irgendwie perfekt machen und so. Und man ist dann irgendwie nicht so frei.
Man weiß auch, es bleibt ja da, ne? Also ja, in einem Konzert natürlich, du bist da mit dem Publikum, du spielst den Ton einmal. Wenn der verklungen ist, ist er verklungen. Und bei so einer Produktion, weißt du, also wir wissen alle, einmal im Internet und es ist
auf ewig da, ja.
Es ist da.
Bis für immer.
Und das kann sich dann jeder auch in 10 Jahren noch anhören und sagen, oh Gott, dieser Christian, da hat's ja aber den Lagenwechsel gar nicht gut gespielt, ne?
So.
Ja.
Ja. Sarah, du hast vorher schon das Unterrichten auch mit den Studenten angesprochen. Jetzt seid ihr beide ja auch noch relativ jung. Wie ist es denn für euch, wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr würdet in dieser Zeit studieren? Ich habe vor kurzem für eine Geschichte recherchiert mit Musikstudenten, die jetzt so kurz vom Abschluss sind, für die jetzt halt alles ausfällt. Die können keine Wettbewerbe spielen, die können keine Probespiele machen, da fehlt irgendwie alles. Wie wichtig ist auch gerade so diese Zeit mit Anfang 20, Mitte 20 für einen Künstler? Und wie merkt ihr das jetzt bei euren Studenten? In was für einer Situation sind die da gerade? Haben die überhaupt eine Möglichkeit, so eine ähnliche Karriere hinzulegen wie ihr jetzt? Oder ist es durch Corona schier unmöglich? Kann man das so pauschal sagen? Oder
na gut, also was in der Zukunft kommt, wissen wir alle nicht. Also weder wir noch die. Das kann man nicht abschätzen. Es ist gut möglich, dass die Möglichkeiten einfach weniger werden. Aber sie sind doch da. Bei meinen Studenten ist es tatsächlich so, dass die, glaube ich, noch nie so regelmäßig Unterricht gekriegt haben wie in den letzten 8-9 Monaten, ja, weil ich halt einfach immer da war.
Okay.
Ich war halt einfach wirklich jede Woche da, was grundsätzlich eigentlich schon mal sehr gut ist, also für die, was die auch schätzen. Und für mich ist es auch angenehm, weil man kann ganz anders was aufbauen als, gut, ich meine, vorher war ich auch regelmäßig da, aber nicht so wirklich regelmäßig wie jetzt. Da gab es dann schon mal die ein oder andere Woche, wo ich halt einfach nicht da war. Ich sehe das bei meinen Studenten, dass die meisten doch eigentlich diese Zeit sehr gut für sich nutzen können. Also sehr viel versuchen wollen zu lernen, sehr viel üben, aber gleichzeitig auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Es besteht ja immer so ein bisschen die Gefahr beim Musikstudium, dass man sich zu sehr aufs Instrument konzentriert und so fokussiert ist, ja, auf die technische Umsetzung der Musik oder auf die technische Behandlung des Instruments. Man wird irgendwie so ein bisschen engstirnig. Also es kann leicht passieren. Und ich finde, dass die Zeit eigentlich sehr gut ist dafür, Bücher zu lesen, sich wirklich mit der Komposition auseinandersetzen. Also nicht nur mit der Spielbarkeit der Töne sozusagen, sondern mit den geschichtlichen Hintergründen. Wie ist das Werk entstanden? Zu welcher Zeit ist das Werk entstanden? Was macht diese Musik aus? Was macht den Stil dieser Musik aus? Diese Sachen, die genauso wichtig sind wie die technische Umsetzung der Noten. Da, denke ich, haben meine Studenten doch so ein bisschen dazu gewonnen, dass sie sich auch mehr in diese Richtung orientieren, weil sie einfach gesehen haben, dass es ja, oder verstanden haben, dass das auch dazugehört oder verstanden haben, dass das auch genauso spannend sein kann, wie eine Tonleiter perfekt zu spielen.
Ist das auch was, das ihr in der Zeit für euch nutzen konntet? Also jetzt mal, wenn man eben nicht so wahnsinnig viel Zeit auf der Autobahn, im Zug, sonst wo verbringt, gab es auch Momente, wo ihr vielleicht, ja, auch musikalisch zu Sachen gekommen seid, die ihr vielleicht so schon lange nicht mehr geschafft habt?
Nicht so richtig, muss ich sagen. Ich muss auch kurz nur noch mal zum Studententhema. Also bei meinen Studenten ist das nicht so richtig so. Die üben zwar auch und am Anfang, wo wir natürlich nur Online-Unterricht gemacht haben, war ein positiver Aspekt der, dass die sich aufgenommen haben und mir dann Videos geschickt haben. Also dieser Vorgang des ich stelle mich hin, spieß einmal wirklich durch und schicke das dann ab und schaue es mir auch an. Das war für eine Zeit auch lehrreich für die und hat natürlich eine gewisse Selbstständigkeit auch gefördert. Das geht bis zu einem gewissen Grad und dann irgendwann brauchst du halt auch wieder Input, ne? Aber was ich schon merke, für mich war im Studium am Anfang natürlich das Üben und Lernen wichtig. Aber was genauso wichtig war, war einfach das Miteinander mit anderen Studenten. Also Kammermusik, Orchesterprojekte, in der Mensa rumhocken, Bier trinken, Partys.
Ja klar, das gehört ja irgendwie auch dazu. Ja.
Genau.
Ja.
Das war eine unglaublich tolle Zeit, die ich sehr genossen habe. Also ich habe mich da so frei gefühlt wie nie wieder, so in den ersten Studienjahren. Und dass die jetzt ein ganzes Jahr verloren haben von dieser Zeit, das finde ich schon richtig bitter, muss ich sagen. Also das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich habe einen, der hat bei mir angefangen im ersten Semester Bachelor und der hatte seinen ersten Unterricht online. Das ist doch einfach furchtbar.
Das heißt, du studierst ein Semester oder vielleicht im blödesten Fall jetzt sogar zwei und du hast noch nicht mal eine Ahnung, wer deine Kommilitonen sind. Ja.
Richtig, der hat keine Vorlesung live besucht, wo er sich mit anderen dann einfach über einen Professor aufregt und so. Das alles, was halt ein Studium ausmacht und was auch dich wahnsinnig formt. Also der Unterricht beim Lehrer ist das eine, aber das andere ist ja wirklich auch das Gucken, wie macht's der andere und was ist da gerade los? Gerade in der Musik, wo so viele Nationen auch zusammenkommen in der Hochschule und wo man irgendwie, das fand ich auch irgendwie krass. Ich habe ziemlich früh angefangen zu studieren, du ja auch.
Mhm.
Und dann irgendwie
wie alt
sofort.
Wie warst du, als du angefangen hast zu studieren?
16. Und
ich
dann
auch,
sofort ja. Ganz viel Englisch zu reden zum Beispiel. Da so richtig reinzukommen, auch in sowas und irgendwie da eine Flexibilität zu kriegen und einfach mit völlig unterschiedlichen Nationalitäten die ganze Zeit zusammen zu sein und von denen zu lernen. Und also das ist essentiell, um Musiker zu werden, ja, also einfach erwachsen werden und sich selber als Mensch entwickeln.
Also, dass man einfach auch, ja, zu einem Beruf gehört, der immer mehr als nur ein Teil. Das ist wahrscheinlich
absolut
das, was du meinst, oder?
Genau.
Dass man da auch ein Netzwerk hat irgendwo. Und
genau, und das ist ja bei uns jetzt persönlich auch. Natürlich habe ich mir dann auch mal Paganini-Kapricen genommen, mir gedacht, ach komm, jetzt übe ich mal so ein bisschen das, worauf ich irgendwie nie so richtig Lust habe. Oder mal wieder irgendwie eine Bach-Fuge und so. Das war auch schön bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil das bei uns ja auch so ist. Wir brauchen auch von außen irgendwie Reize und so weiter. Also ich habe es jetzt auch mal geschafft, endlich einen dicken Dostojewski anzufangen. Bin schon bei der Hälfte, da bin ich schon ganz stolz. Aber ich bewundere das, wenn Leute sagen, ich übe jetzt gar ganz viel und habe ganz viele Stücke gelernt und so. Ich brauche da irgendwie mehr für sowas.
Ja, es ist so. Leben muss man leben, um es zu verstehen. Und das formt einen als Mensch, das formt die jeweilige individuelle Persönlichkeit. Und so ist man dann. Und so wie man ist als Mensch, als Persönlichkeit, so spielt man auch. Und das ist genau das. Und dieses Formen, diese Persönlichkeitsentwicklung, die da immer stattfindet, das ganze Leben, aber halt in einem gewissen Abschnitt während des Studiums, so zwischen dem 18. und dem, weiß nicht was, 23., 24., 25. Lebensjahr, die ist halt am stärksten. Die Entwicklung in dieser Zeit. Aber ich denke, dass die meisten sich da schon arrangieren. Also ich denke da, also meine Studenten, die wohnen alle in irgendwelchen WGs, also die haben da schon ihren Spaß. Also
die machen das Beste.
Ja,
die machen das Beste draus.
Irgendwie muss
ja,
man was draus machen, genau. Was würdet ihr euch denn wünschen jetzt für auch das kommende Frühjahr, für den Sommer? Ihr habt schon erzählt, ihr habt euer Projekt in Augsburg jetzt schon verschoben. Was wünscht ihr euch für 2021? Was wäre euch ganz wichtig?
Ich wünsche mir einfach, dass die Kultur generell, also nicht nur die klassischen Konzerte, sondern die Kultur im Allgemeinen einfach einen wichtigeren Stellenwert erhält. Ganz einfach deshalb, weil sie wichtig für eine funktionierende Gesellschaft ist, für eine funktionierende, friedliche Gesellschaft ist. Die Kunst und Kultur ist der einzige Bereich im Leben, wo man sich noch wirklich absolut frei ausdrücken kann, ja, wo die Gedanken auch wirklich frei sein können, wo die Gedanken auch zur Kreativität angeregt werden. Und kreativ zu sein, finde ich insofern wahnsinnig wichtig, dass das dazu führt, dass wir lebendig sind. Wir sind lebendig, wir sind spannend, wir haben ein reiches Leben durch Kreativität, ja. Das finde ich wahnsinnig wichtig, vor allem finde ich das auch jetzt aus politischer Sicht auch schön, wenn natürlich zum einen Konzerte wieder stattfinden können, nicht nur für uns Musiker, für uns alle, vor allem auch fürs Publikum, und dass die Politik einfach einen Weg findet, nicht nur ins gleiche Horn zu schießen und einfach, wenn die Zahlen hochgehen, einfach noch mehr Lockdown und noch mehr Lockdown und noch mehr Lockdown, sondern einen Weg findet, mit Corona zurechtzukommen, ja, weil so schnell wird das nicht verschwinden. Das wird noch eine ganze Weile da sein und ob diese Impfung wirklich das tut, was sie soll, ist auch noch fraglich. Man muss schnellstmöglich einen Weg finden, damit leben zu können, zum Wohle von uns allen, ja. Und damit rede ich noch gar nicht von dem Wirtschaftsfaktor von Kunst und Kultur, der nämlich extrem hoch ist. Das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Es gibt so viele Studien darüber, dass absolut kein Infektionsgeschehen in Konzertsälen stattfindet, etc. Ich weiß nicht, was das Problem ist, da nicht drauf zu vertrauen. Die Politiker verlassen sich immer so gerne auf Zahlen. Warum nicht da auch? Mhm. Und das wünsche ich mir, dass sich das ändert. Und zwar so schnell wie möglich.
Ja, absolut. Da stimme ich dir total zu. Und persönlich fände ich es auch schön, wenn wir von der Distanz wieder Distanz nehmen können. Also, dass dieses ganze irgendwie dieses Vertrauensproblem, das man so eingeimpft kriegt, ne, mit Masken und Abstand halten und vorsichtig sein und dass das nicht nachhaltig unsere Gesellschaft prägen wird. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Und dass das nicht zu lange dauert, bis man wieder eine Hand schütteln kann. Ohne
dass man so sich danach reflexartig irgendwie 2 Meter nach hinten rennt. Also, ja,
das ist so gesellschaftlich, finde ich das auch wichtig.
Dann versuchen wir als Schluss noch ein bisschen optimistisch zu bleiben.
Ja.
Vielleicht wollt ihr einfach mal erklären und auch mal euer nächstes Projekt in Augsburg vorstellen. Was habt ihr denn bis jetzt vor? Natürlich wissen wir alle nicht, ob es genau in der Form stattfindet.
Das
aber
ist was ganz was Tolles.
Vielleicht, was? Genau, erzählt jetzt mal, was habt ihr geplant?
Jetzt hier vom Mozartfest.
Vom Mozartfest, ja.
Jetzt. Genau.
Ja. Ja,
also, ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur dran denke. Also Ende Oktober soll es jetzt stattfinden. Und zwar 2 Abende zusammen mit dem Amida-Quartett, wo ja auch ein Augsburger Gewächs mitspielt, die Theresa Schwamm, und anderen ausgewählten Musikern, beziehungsweise Freunden eigentlich. Da spielen wir Oktette von Mendelssohn und Enescu und ein Klavierquintettprogramm gibt es auch mit Bartok und Dvorak, oder? Dvorak,
genau, richtig. Genau. Das ist eben jetzt notdürftig gerettet worden von dem Mai in den Oktober. Also ich glaube, das ganze Mozartfest ist verlegt in den Oktober. Wieder mal, so wie das letzte Jahr ja auch.
Aber mit 2-mal spielen, also das bei dem Programm weiß ich nicht, ob
mit dem Programm, das dauert ein bisschen länger, ja. Also da braucht man Sitzfleisch, ja. Aber ich denke, dass es im Oktober relativ sicher wieder halbwegs normal funktionieren zu scheint. Also wir hoffen das natürlich sehr. Ja.
Ja.
Das ist das nächste Jahr.
Wir klopfen in mal Augsburg auf Holz.
Knock on wood. Ja.
Genau. Ich drücke euch die Daumen, dass es funktioniert. Bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da wart.
Ja, vielen Dank. Total schön.
Ja.
Dann euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.